Oft wird das Leben mit einem Weg verglichen. Ein Weg, der unterschiedliche Etappen hat. Und so habe ich in diesem Jahr eine tolle Wandertour mit Pastoren in Oberstdorf gemacht. Und am zweiten Tag, nachdem wir in der Höhe gestartet sind, hat unser Reiseleiter gesagt, so, heute gehen wir noch weiter im Tal entlang, aber wir machen nicht so viele Höhenmeter. Wir gehen am Berg entlang, werden an einem Wasserfall vorbeikommen und erzählte uns das und beschrieb so die ganze Sache. Sagte, wir werden ungefähr so 6, vielleicht 7 Stunden unterwegs sein, habe ich gedacht. Das ist eine Distanz, die kriegt man hin, alles gut. Und dann gingen wir los. Und der Weg wurde irgendwie anders, als ich es dachte. Wir machten nicht auf einmal viele Höhenmeter, aber immer wieder hoch und runter, hoch und runter. Und nach so 3, 4 Stunden dachte ich, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Und dachte, wie lange geht das denn noch? Wir müssten doch eigentlich. Dachte, ja, nee, wir sind irgendwie so langsam. Wir haben noch nicht die Hälfte erreicht. Und ich mir, Und so zog sich der Weg und er zog sich. Und ich merkte, wie ich innerlich immer wieder frustriert war. Ich hasste jede Biegung, die neu auf dem Horizont auftauchte, weil meine Beine schmerzten und ich einfach nicht fit genug war. Und ich dachte, Mann, oh Mann, wann kommen wir endlich an? Und es half, als wir am südlichsten Punkt Deutschlands angekommen sind, dass wir uns einfach mal hingesetzt haben, was getrunken, was gegessen haben und uns einfach Zeit genommen haben. Warte mal, der Weg eben war doof. Wir haben miteinander darüber gesprochen und dann haben wir gesagt, warte mal, wie sieht das Profil für die nächste Etappe aus? Was wird denn so anstehen? Da sagt er, du, den Weg bin ich so noch nicht gegangen. Aber auf der Karte sieht das ungefähr so aus. Und es half, eine gewisse Vorstellung zu haben, was auf einen zukommt. Denn dann wusste ich, okay, jetzt heißt es Pobacken zusammenkneifen und durch. Einfach durch, nicht motzen, nicht darüber nachdenken, wann das Ziel kommt, sondern einfach gehen. Und ich erlebe die Zeit zwischen den Jahren oft wie so ein kurzes Intermezzo auf unserem Weg. Wir haben so Tage, wo wir mit Familie, mit Freunden besondere Zeiten verbringen und dann vor Silvester noch einmal kurz so runterfahren. Um nochmal zu schauen, warte mal, was für ein Weg liegt hinter uns? Was liegt vor uns? Wie können wir uns darauf einrichten? Wie können wir damit umgehen, was noch vor uns liegt? Wie können wir uns darauf vorbereiten? Vielleicht mental, emotional, körperlich? All diese Dinge spielen eine wesentliche Rolle. Und eine Hilfe dabei soll uns ein Text sein aus dem Buch des Predigers. Prediger 3, den ersten Abschnitt, das kunstvolle Gedicht des Predigers, haben wir gehört. Und wir schauen uns die Interpretation dieses Gedichtes heute miteinander an. Wir werden uns den Lebensweg, unseren Lebensweg sehen und wir sehen so 4 Stichworte, die uns der Prediger im Grunde mit auf den Weg gibt. Wie wir diesen Lebensweg gut meistern können. Ehrfürchtig, bewusst, freudig und genügsam. Keine Angst, es werden keine 4 Punkte, sondern 2 Punkte. Ich habe sie etwas aufgeteilt. Und wir hören aus Prediger 3 die Verse 10 bis 15 aus der Basisbibel. An einer Stelle habe ich eine Veränderung vorgenommen in Vers 11. Das werden die Leute, die vielleicht die Basisbibel haben, sehen. Der Prediger schreibt, nachdem er eine sehr kritische Frage gestellt hat, schreibt er seine Beobachtungen, seine Interpretation auf. Ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr zu der Struktur. Ich sah das vergebliche Tun. Gott hat es den Menschen aufgegeben, damit sie sich plagen. Alles hat er so gemacht, dass es schön ist zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit ans Herz gelegt. Nur kann der Mensch das alles nicht begreifen, was Gott von Anfang bis Ende tut. So habe ich erkannt, es gibt kein größeres Glück bei den Menschen, als sich zu freuen und sich's gut gehen zu lassen. Jeder Mensch soll essen und trinken und glücklich sein als Ausgleich für seine ganze Arbeit. Was geschehen ist, ist schon lange vorbei. Und was geschehen wird, ist auch schon wieder vorbei. Bei Gott aber ist das Vergangene nicht verloren. Entschuldigung, ich bin da leider gesprungen. So habe ich erkannt, alles, was Gott tut, ist von Dauer. Nichts kann man hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Gott hat es so gemacht, damit man ihm mit Ehrfurcht begegnet. Was geschehen ist, ist schon lange vorbei und was geschehen wird, ist auch schon wieder vorbei. Bei Gott ist das Vergangene nicht verloren. Wir werden vom Autor des Predigers, so heißt dieses Buch, hineingenommen in ein ganz besonderes Stück biblischer Literatur. Es ist anders als all das, was wir sonst kennen. Es ist nicht umsonst ein Teil der Poesieabteilung des Alten Testaments, also dort, wo Gedichte und besondere Kunstformen ihren Platz finden. Es ist kein Geschichtsbuch, sondern es ist eine fiktive Person des Predigers, des Lehrers Kohelet. Man könnte ihn auch den Professor nennen. Es ist einer, der im Grunde das Leben betrachtet und unterschiedliche Schlüsse zieht. Und immer wieder durch das Buch hindurch sehen wir, wie er das Leben beobachtet und welche Schlussfolgerungen er daraus zieht. Und an einigen Stellen begegnet diesem Lehrer, diesem Professor, die Stimme des Autors. Und sie setzt in den Kontext und erwidert im Grunde, wie man mit all dem, was der Professor sieht und beobachtet, umgehen kann. Und der Autor motiviert uns immer wieder zu sagen, schau mal genauer hin, was dieser Lehrer dir zu sagen hat. Denn dieser Lehrer hat Teile der Weisheit erkannt. Darum richte dich danach, aber übernimm nicht alles, sondern das große Fazit am Ende des Buches lautet ein anderes. Und das Gedicht, was wir gehört haben, alles hat seine Zeit, endet, man könnte mal, am Anfang habe ich immer gedacht, oh, das ist ja ein schönes Gedicht, alles hat seine Zeit. Das könnte auf so ein Kavol-Poster kommen und so bei uns hängen und sagen, oh ja, alles hat seine Zeit. Aber so romantisch ist dieser Prediger nicht. Es ist eigentlich sehr zynisch, wie er die Welt sieht, denn er endet mit einer Frage, die nicht so schön ist. Welchen Gewinn hat einer davon, dass er etwas tut und sich damit abmüht? Er schaut sich das Leben an und sagt, Leute, hat das überhaupt irgendeinen Sinn? Weil die Zeiten, die wechseln immer wieder. Was bleibt am Ende übrig? Und es kommt ein Thema, was in diesem Buch immer und immer wieder kommt. Er sagt, das Leben ist eigentlich wie ein Hauch. Man kann es nicht wirklich greifen. Es ist nicht so, dass es eine Gestalt hat, die man greifen kann, die man formen und bestimmen kann. Das Leben ist irgendwie unverfügbar. Und diese Frage macht es so deutlich. Und man könnte verzweifeln denken, was, wie? Aber wir merken, dass er sich damit auseinandersetzt und dass er sich eigentlich auch nicht damit zufrieden gibt. Und wie auf diese Frage, so auch auf andere Fragen, gibt am Ende von diesem Buch der Autor selbst folgenden Ratschlag. Er sagt, lasst uns am Ende die Summe von allem hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, sei es gut oder böse, so habe ich erkannt, alles, was gut ist, von Dauer. Nichts kann man hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Gott hat das so gemacht, damit man ihm mit Ehrfurcht begegne. Merkt ihr, dass sich diese beiden Verse sehr, sehr ähnlich anhören, obwohl sie in unterschiedlichen Kapiteln stehen? Dort ist dasselbe Thema, also die Ehrfurcht vor Gott. Das ist das, was der Prediger und der Autor des Buches uns sagen wollen. Habe Ehrfurcht vor Gott im Angesicht dieses wirren Lebens. Denn das ist das, was ein Leben, wenn es nicht logisch, wenn es nicht greifbar, wenn es nicht verfügbar wird, sondern zumindest gut machen wird. Weil dadurch das Leben mehr wird als einfach nur Zeiten und Taten, die wir vollbringen. Ehrfurcht vor Gott. Hier gibt er die Anweisung, fürchte Gott. Dort ist aber nicht das Wort verwendet, was für Angst steht, sondern es ist das Wort, was hier steht, ist ein Zusammenspiel von Respekt, Liebe, auch Angst, aber eben einem Respekt, einer respektvollen Angst vor einer höheren Person, einer Autorität. Ehrfurcht meint, dass man die Autorität einer Person ernst nimmt und sich dieser Autorität unterordnet. Das ist das, was wir am Anfang der Adventszeit miteinander gemacht haben. Ehrfurcht bedeutet, dass ich nicht an meiner Krone festhalte. Ehrfurcht bedeutet, Gott, ich erkenne deine Autorität und deine Herrschaft, deine Weisheit, deine Größe an und ich lege meine Krone, die du mir gegeben hast als Mensch, lege ich zu deinen Füßen und beuge mich deiner Autorität. Und das ist nicht so leicht, denn die Phasen, die er hier beschreibt in diesem dritten Kapitel, das sind gute Zeiten wie auch schlechte Zeiten. Es ist leicht, in guten Zeiten die Autorität Gott zu übergeben, sich zu freuen und zu feiern und zu sagen, Gott, du bist so gut. Es ist leicht, nicht immer leicht. Und auch da kann Ehrfurcht falsch verstanden werden. Auch ich kenne diese Gedanken, dass mir oft gesagt wurde, du, Johann, trau, wenn es so gut läuft, trau der Sache nicht. Trau, es werden böse Zeiten kommen. Was folgt daraus? Ich bin nicht ehrfürchtig vor Gott und genieße nicht seine Gaben, sondern ich denke schon, oh Mist, es wird was Schlechtes passieren, es wird was Schlechtes passieren. Und damit bin ich nicht da, wo das Gute passiert. Ehre Gott nicht für das, was er Gutes tut. Genieße es nicht. Sondern bin schon bei dem, was Schlechtes passieren könnte. Und wir Deutschen sind ja echt gut. Wir sind die Meister im Schwarzmalen von Dingen. Versicherungen, falls was Schlechtes passieren sollte, sind nützlich. Aber wenn unser ganzes Denken so geprägt ist, verlieren wir etwas. Der Prediger will uns lehren, dass wir diese Zeit und Zeiten, die in unser Leben hineinkommen, geprägt von der Ehrfurcht vor Gott leben können. Und was kann das denn heißen? Was kann denn das bedeuten, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten? Was kann es bedeuten, was er in Kapitel 3 sagt? Und er sagt, so habe ich es erkannt, alles, was Gott tut, ist von Dauer. Nichts kann man hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Gott hat das so gemacht, damit man ihm mit Ehrfurcht begegnet. Er benutzt hier ein sehr schönes Bild. Er macht deutlich, der Mensch ist ständigem Wandel unterworfen. Und er ist ständigem Wandel unterworfen zwischen Guten und Schlechten. Aber Gott ist Beständigkeit. Gott verändert sich nicht. Gott steht über der Zeit. Er ist nicht in der Zeit. Darüber hatte ich jetzt letztens noch eine interessante Diskussion mit meinen Jungs. Einer fragte, wie alt ist denn Gott? Sag ich, du, das ist schwer zu sagen bei jemandem, der Zeit geschaffen hat. Komisch. Das ist nicht logisch, sag ich. Doch, nur nicht so, dass wir es greifen könnten. Wir kennen Welt nur in Zeit. Aber das ist ein Geschöpf, das über der Zeit ist und für den Zeit nicht dasselbe ist wie für uns. Und dann stehen wir da und denken, oh. Und wenn das nicht Ehrfurcht in uns weckt, dass wir sagen, wow, das ist das Wesen, was in mein Leben hineingreift. Ein Leben, ein Wesen, das über der Zeit steht und sich entscheidet, mich daran zu erinnern, zu gucken, ob die Flex an ist oder nicht. Ein Wesen, das das Universum am Laufen hält, Milliarden von Galaxien, dass die Planeten in ihren Umlaufbahnen sind, aber der sich entscheidet, Leute zu schicken, damit Krankheit angegangen werden kann. Das ist die Art von Gott, mit dem wir es zu tun haben. Und das sollte uns Ehrfurcht geben. Nicht eine Angst, die uns erschreckt und wo wir uns zurückziehen, sondern eine Ehrfurcht, die uns sagt, Gott, ich will mich und mein Leben dir anvertrauen. Ich will deinen Geboten folgen. Ich will die guten Tage genießen. Bedeutet, in Ehrfurcht vor Gott zu leben, heißt, seine Gebote zu halten. Das, was er sagt, als Autorität zu nehmen, zu sagen, okay, ich verstehe es vielleicht nicht, aber ich werde es tun. Ich werde das Gute tun. Ich werde, wenn ich feiere, werde ich nicht sagen, oh, das habe ich verdient. Das habe ich mir aber verdient. Nee, das ist ein Geschenk von dir. Ehrfurcht vor Gott zu haben bedeutet, in guten Zeiten zu feiern, aber auch an den Schwachen nicht zu übersehen. Für ihn mitzudenken, ihn mitzutragen. Es heißt aber auch, und das möchte ich nochmal sagen, es heißt aber auch genießen. Nicht mit schlechtem Gewissen am vollgedeckten Tisch zu sitzen und denken, ach, die armen Kinder in Afrika. Nee, wir sollten für sie beten, aber nicht gleichzeitig ein schlechtes Gewissen haben, während wir essen, sondern zu sagen, Gott, danke, dass es uns so gut geht. Ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient, dass ich in dieser Zeit lebe, an diesem Ort geboren wurde und all das habe. Dir sei dafür Ehre, aber erbarme dich dieser Menschen dort. Und ihr merkt, wie unterschiedlich diese Sachen sind und wie differenziert sie sind beim Guten. Jetzt stellt euch mal vor, es ist eine schwierige Zeit. Was bedeutet es, Ehrfurcht vor Gott zu haben in schwierigen Zeiten? Ehrfurcht vor Gott zu haben in schwierigen Zeiten heißt, erstens, ich interpretiere nichts aus dem Schweigen Gottes. Die schlechte Situation, in der ich bin, sagt nichts über das Wesen Gottes aus. Ich fange nicht an zu interpretieren und zu sagen, oh, Gott hat sich plötzlich verändert. Nein, es kann sein, dass du krank bist, einfach weil du krank bist, nicht weil Gott dich bestraft. Bevor das passiert, sagt, also meine Erfahrung ist, wenn jemand krank wird und Gott hat seine Finger mit im Spiel, sagt er das sehr deutlich. Ansonsten keine Interpretation, sondern einfach wahrnehmen, trauern, klagen, schreien, weinen, aber nicht etwas auf das Wesen Gottes übertragen. Das ist oft der erste Stolperstein. Ehrfurcht heißt, Gott, du bist immer noch Gott. Und du hast mein Leben immer noch in deiner Hand und du hast mein Leben immer noch unter deiner Kontrolle und es entgleitet dir nicht. Du siehst mich immer noch. Die Dinge, die uns in der guten Zeit zugesagt wurden, gelten auch in der schlechten Zeit. Gott hat sein Wesen in dieser Zeit nicht verändert. Er bleibt. Und auch das weckt Ehrfurcht. Gott ist immer noch Gott in meinem Leid. Manchmal müssen wir emotional an diesen Punkt erst kommen. Und auch das ist ein Kampf. Aber Kohelet, dieser Lehrer, lehrt uns hier, dass diese unterschiedlichen Zeiten etwas in uns bewirken und auch etwas machen. Und das bedeutet, dass wir nicht das Leben einfach greifen können und interpretieren können. Ehrfurcht vor Gott zu haben in schwierigen Zeiten bedeutet auch, ich nehme keine Abkürzung. Ich habe Druck auf der Arbeit und es wäre so einfach, eine kleine Abkürzung zu nehmen. Ist zwar gesetzlich so eine Sache, aber dann ist diese schwierige, stressige Zeit vorbei. ChatGPT macht es an einigen Stellen bei Studenten zum Beispiel oder Schülern sehr einfach, eine Abkürzung zu nehmen, wenn der Druck groß ist, eine kurze Abkürzung zu nehmen. Vielleicht ist es aber auch Einsamkeit. Und man fühlt sich einsam, weil der Partner fehlt. Und man sehnt sich nach Intimität. Und die Abkürzung ist dann Sexualität. Und man sagt, ich will dieses Loch schließen. Aber Gott sagt, nee, das ist nicht gut für dich. Diese Abkürzung wird dir nicht gut tun. Wonach du dich sehnst, ist eigentlich Intimität. Gott zu ehren in schweren Zeiten heißt auch festzuhalten, zu sagen, Gott, ich ringe gerade damit. Das ist nicht leicht. Aber in diesem Schmerz, in diesem Leid, in dieser Einsamkeit beuge ich mich und ich lege meine Krone dir zu Füßen, weil du in guten Zeiten da warst und du wirst es auch in schwierigen Zeiten sein. Du wirst mich auch in und durch die schwierigen Zeiten durchtragen, so wie du mich in guten Zeiten begleitet hast. Das Wichtige bei der Ehrfurcht vor Gott ist, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz elementarer Punkt, ist, die schlechten Zeiten nicht gut reden, sondern, und das sehen wir an David, das sehen wir an Abraham, an Mose, an all den Männern und Frauen Gottes, die haben Gott ihr Leid geklagt, die haben geschrien zu Gott. Und die haben gesagt, was nicht gut war. Sehr deutlich. Und sie haben gesagt, was sie eigentlich wollten. Sei es in den Rachepsalmen, gewisse Leute gegen die Wand klatschen zu lassen. oder in anderen Psalmen, wo wir merken, da sind ganz schön viele Emotionen drin. Gott hält dein Leid, deinen Schmerz, deine Klagen, deine Fragen, hält er aus. Darum nicht verbuddeln und fromm anstreichen, sondern lass es Gott wissen. Sprich es aus. Und erfahre, wie er dabei ist. Und es hilft in dieser Situation dann vielleicht auch zu fragen, was lerne ich gerade, Gott? Welche Lektion lerne ich gerade durch und in dieser schweren Zeit? Denn ich merke, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, die besten Lektionen habe ich nicht in den Hochmomenten gelernt. Die besten Lektionen habe ich in den Tiefen gelernt. Dort, wo der Schmerz da war. Dort, wo ich merkte, ich habe mein Leben nicht unter Kontrolle. Sondern ich brauche einen Gott, der eingreift. Da merkte ich, wie Gott da ist, wie er führt. Darum sind wir eingeladen, unseren Lebensweg ehrfürchtig zu gehen. Sei es durch Täler, wo es dunkel wird, nicht zu vergessen, dass Gott da ist und seine Autorität immer noch gilt. Auch wenn wir ihn nicht spüren, ist er da und er ist immer noch Gott. Auch in den Höhen, wo die Sonne scheint und die Wege leicht sind, es vielleicht sogar noch ein bisschen bergab geht und es einfach schön ist, dass wir uns da an ihm und seiner Gegenwart und an diesem guten Weg freuen. Aber immer wieder uns unter seine Herrschaft stellen. Der Lebensweg muss aber auch bewusst und freudig und genügsam gelebt werden. Denn in dem Mittelteil der Analyse spricht der Prediger oder der Lehrer darüber, er sah das vergebliche Tun. Gott hat alles den Menschen aufgegeben, damit sie sich plagen. Alles hat er so gemacht, dass es schön ist zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit ans oder ins Herz gelegt. Und hier macht er etwas deutlich, also die Ewigkeit, also die Qualität von Leben, die Qualität von Leben, die nicht begrenzt ist durch das menschliche Sein, hat er in das Wesen des Menschen hineingelegt. Also wenn er hier ans oder ins Herz spricht, ist es nicht mein Gefühl. Für den Hebräer ist das Herz die Mitte und das Wesentliche des Menschen. Das ist das, was den Menschen ausmacht. Und was er damit beschreibt, ist, der Mensch tut und er sieht mal, oh, das ist schön. Da ist was schön zu seiner Zeit. Aber er hat immer wieder das Gefühl, da ist mehr. Da ist mehr. Da ist mehr vom Leben. Und C.S. Lewis hat diese Sehnsucht einmal beschrieben, hat gesagt, wenn nichts in dieser Welt deine Sehnsucht stillen kann, dann ist diese Sehnsucht nicht von dieser Welt. Und genau darüber spricht hier der Prediger, er sagt, da ist etwas in uns Menschen, das mehr will, das wirkliches Leben will. Und hier merken wir, er ringt damit, er sagt, ja, eigentlich die ganzen Zeiten, die sind dafür da, damit sich der Mensch plagt und ab und zu gibt's was Gutes. Und dann sagt er, so habe ich erkannt, es ist kein größeres Glück bei den Menschen, als sich zu freuen und sich's gut gehen zu lassen. Es gibt kein größeres Glück für den Professor. Heißt es, nee, warte Leute, einfach essen, trinken, wenn es geht, gönnt euch, so ist das Leben. Und es stimmt. Das ist das Interessante. Die Juden können richtig gut feiern. Sie können richtig gut trauern, aber die können richtig gut feiern. Weil die sagen, das, was wir haben, kommt von Gott. Und dazu werden wir hier herausgefordert, bewusst, das, was wir haben, bewusst zu sagen, ich sehne mich eigentlich nach mehr. Aber ich will das genießen. Ich will bewusst das genießen, was ich habe. Ich will mich darüber freuen, was ich habe und Gott dafür ehren, was ich habe. Ich will es freudig annehmen. Aber wenn schlechte Zeiten kommen, eben auch genügsam damit umgehen. Zu sagen, das, was ich habe, das habe ich. Und ich nehme es an aus Gottes Hand. Weil das jetzt diese Zeit ist. Wenn der Prediger hier über die Ewigkeit im Herzen spricht, dann spricht er als jemand aus dem Alten Testament. Ewigkeit ist etwas, was Gott in Gottes Welt herrscht und in Gottes Reich existiert. Es ist irgendwie in uns angelegt, aber wir haben keinen wirklichen Zugang dazu und wir werden gequält durch dieses Auf und Ab. Bewusst deinen Lebensweg gehen heißt auch, ihn bewusst als Christ des Neuen Testamentes zu leben. Denn wir leben in einer anderen Zeit. Seit Weihnachten ist Ewigkeit in unsere Zeit gekommen. Seit Weihnachten ist Ewigkeit in unsere Zeit gekommen und durch seinen Tod am Kreuz und durch die Auferstehung und durch die Ausgießung des Geistes ist die Ewigkeit in unsere Herzen ausgegossen worden. So ist Ewigkeit nicht nur ein Gefühl, eine Sehnsucht, die wir niemals stillen können, sondern in Christus wirkt sie in uns. In Römer 8, Vers 11. Es ist derselbe Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und wenn dieser Geist nun in euch wohnt, dann gilt Gott, der Christus von den Toten auferweckt hat, wird auch euren sterblichen Leib das Leben schenken. Das geschieht durch seinen Geist, der in euch wohnt. Da ist die Auferstehungskraft Gottes, die in uns wohnt. Da ist Ewigkeit nicht mehr irgendwie ein ferner Gedanke, sondern schon hier da. Seine Kraft ist es, die uns durch diese schweren Zeiten durchführt. Seine Kraft hilft mir, Dinge durchzustehen, die ich sonst nicht durchstehen könnte. Dass ich nicht bitter werde, sondern dass ich sehe, Gott hat mir seine Kraft gegeben, um zu sagen, Gott, ich kann das nicht allein, aber deine Kraft wohnt in mir. Die Ewigkeit schimmert in unsere Zeit. Und es ist wie ein Band, das zu uns hindurchkommt und an dem wir uns festhalten können. Da ist dieses Gefühl in Jesus greifbar geworden. Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter und er sagt, ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Paulus wendet diese Perspektive und sagt, Leute, das Leid, was ihr erlebt, ist schlimm. Aber es ist nichts im Vergleich zu der Schönheit und der Herrlichkeit, die kommen wird. Es ist nichts im Vergleich zu der Kraft, mit der Gott in dir wirkt. Darum heißt es, bewusst zu gehen. Bewusst die schlechten Dinge, die in deinem Leben geschehen, sei es Krankheit, Einsamkeit, Trauer, Frust, dass du mit dir und mit deinem Leben plötzlich irgendwie nicht mehr zurechtkommst, aber die Sehnsucht nach gelingendem Leben hast. Gott lädt dich ein, diese Perspektive dich und deine Situation prägen zu lassen. Dass du sagst, es ist gerade schwer und jeder Schritt tut weh, aber mit dir, Jesus, gehe ich Schritt für Schritt. Denn die Ewigkeit ist nicht mehr weg, sondern die Ewigkeit wohnt durch seinen Geist in uns. Wir sind nicht mehr alleine auf diesem Weg. Wir müssen uns nicht nur abplagen, sondern da ist ein Gott, der mit uns unterwegs ist. Der mit uns auf diesem Weg geht. Darum möchte ich euch Mut machen, dass ihr jetzt bei dieser Jahreswende euer Leben und eure Wegstrecke noch einmal schaut und reflektiert vor Gott und schaut, wo war Gutes im letzten Jahr? Wo war Schlechtes? Wie bin ich damit umgegangen? Wo habe ich die Ehrfurcht vor Gott vergessen? Bin Abkürzungen gegangen? Wo habe ich ihm nicht genug Ehre für das gegeben, was er getan hat? In welcher Phase befinde ich mich jetzt gerade? Bin ich im Tal? Bin ich auf dem Höhenweg? Welche Lektion ist gerade dran? Was möchte Gott mich gerade lehren? Ist es Geduld? Ist es Demut? Bescheidenheit? Freude? Liebe. Das geschieht nicht im luftleeren Raum, sondern immer nur in der Beziehung mit Gott durch seinen Heiligen Geist. Darum möchte ich euch so ein paar Reflexionsfragen mitgeben. Die werden jetzt gleich in der Zeit der Stille noch ein bisschen durchlaufen. Könnt ihr euch abfotografieren, ihr könnt nachher den Link, den ich per Gemeindenews geschickt habe, nehmen und euch davon einen Screenshot machen und die Reflexionsfragen mitnehmen. Das ist das Schöne an einem Silvestergottesdienst am Vormittag. Ihr habt den ganzen Tag noch Zeit, diese Fragen zu reflektieren, damit reinzugehen und mit Gott ins Gespräch zu kommen und zu sagen, du Vater, wie waren denn die schönsten Zeiten des letzten Jahres? Was war denn das Tollste? Und wie hast du sie genossen? Wie habe ich sie mit dir genossen? Wie habe ich dich damit einbezogen? Ich weiß noch, wie ich in Nordspanien saß, milder Abend, und ich saß da, meine Frau legte gerade die Jungs ins Bett und ich hatte ein Glas Wein da und ich sagte, Jesus, kannst gerade nicht anstoßen, aber auf dich. Das ist so herrlich hier, das ist so schön. Und dann saß ich da und ich trank meinen Wein und ich war einfach nur dankbar. Da war nicht viel mehr, da war keine Kerze, da lag keine Bibel, kein Altar, nichts. Da war nur ich und mein Vater. Vielleicht war es aber eine andere Zeit bei dir. Und ich möchte dir Mut machen, dass du darüber nachdenkst, aber auch mit jemandem ins Gespräch kommst. Welche Niederlagen hast du erlebt? Was hat wehgetan? Was genau hat es wehgetan? Was hast du darüber über dich oder über Gott gelernt? Welche Botschaft ist hängen geblieben davon? Und wie waren deine Strategien, da durchzukommen? Denn da gibt es auch manchmal schlechte Strategien, manchmal schlechte Zeit und man Kopf runter und durch. Bloß durch aus dieser Zeit. Und dann versagen wir uns manchmal das Lernen. Wir lenken uns ab. Und dann, in welcher Zeit befindest du dich momentan? Was lernst du gerade daraus für dich, deine Beziehung zu Gott? Den Rest könnt ihr ja lesen. Und ich möchte euch Mut machen, das jetzt anzufangen, Revue passieren zu lassen. In der Zeit der Stille, die ich dann gleich mit einem Gebet beenden werde. Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Jahr und dass du in all den Geschichten, die wir erlebt haben, ganz unterschiedlich, mit Höhen wie auch mit Tiefen, da warst und auch mit uns gehst in das neue Jahr. Danke für die ermutigenden Zeugnisse, die wir vorhin gehört haben. Aber hab du auch Dank für diese Erinnerung durch dein Wort. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns lehrst, in Ehrfurcht und in Weisheit vor dir zu leben und mit dir zu leben, aus deiner Kraft zu leben. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Geist, meinen Geschwistern, auch im Nachklang dieses Gottesdienstes die Dinge zeigst, die wichtig sind für sie. Und die Dinge, die nicht wichtig sind, Herr, wirst du wiederkommen lassen, wenn es dran ist. Befehle sie dir und deiner Fürsorgern. Und ich bitte dich, dass wir die guten Zeiten genießen. Und ich befehle dir die Geschwister an, die gerade einen guten Weg haben und die Zeit genießen. Ich befehle dir aber auch unsere Geschwister an, die leiden und Schwierigkeiten haben, die Zweifel haben. Danke, dass du auch sie siehst, dass du auch mit ihnen gehst. Danke, dass wir dir nicht verborgen sind, sondern dass du da bist und dass du mit deinem Geist in uns lebst und uns die Kraft gibst, die wir brauchen. Wir ehren dich, unseren König und Herrn. Amen.